Wie die meisten wissen, machen wir gerade eine Predigtreihe über die 10 Gebote. Heute sind wir beim 8. Gebot. Bevor wir da einsteigen, möchte ich kurz mit euch beten. Wer aufstehen will, kann das machen. Ich werde dann beten. Beten wir zusammen. Großer Vater im Himmel, danke, dass du unser Leben in der Hand hältst. Dass du unser Gott bist und alles siehst. Herr, danke, dass wir ja so viel von dir erkennen können, weil du es uns gezeigt hast. So bitte ich dich, Herr, nimm all das von uns, was uns davon ablenken könnte, wirklich uns ganz auf dich zu konzentrieren, auf dein Wort und auf das, was du sagen willst. Lass uns wirklich offen sein für dich. In Jesu Namen. Amen. Durch Widersetzen. Wir haben, ich hatte die Herausforderung jetzt in 3 Wochen, eine Predigt zu halten über 4 Wörter. Jeweils. Heute ist die dritte. Die 4 Wörter, du sollst nicht stehlen, das 8. Gebot. Ja, ist eigentlich klar, ne? Für uns, heute wäre das wahrscheinlich eine Selbstverständlichkeit und sagt, es ist nicht richtig, dass man stiehlt, dass man klaut, was auch immer. Ne? Das ist falsch. Auch wenn das der Fall ist, ist es interessant zu überlegen, was wäre, wenn Menschen die Möglichkeit hätten, das zu tun und die wussten, sie würden nicht erwischt werden? Würden sie das dennoch nicht tun, weil sie wissen, das ist falsch? Kurz nachdem ich nach Deutschland kam, das war vor über 30 Jahren, habe ich die Geschichte von einem Bekannten gehört, dass in einem Kaufhaus, ich weiß nicht wo, in Deutschland, auf einmal der Strom ausfiel. Auf einmal war alles wirklich total dunkel. Und nach kurzer Zeit haben die Mitarbeiter im Kaufhaus herausgefunden, die mussten hier möglichst schnell schließen, denn die ganzen Kunden, alle weiß ich nicht, aber viele Kunden haben einfach angefangen, Dinge in ihre Tasche zu stecken und dann wegzugehen. Ich tippe, dass die meisten von diesen Leuten, die das gemacht haben, dieses Gebot kannten, mindestens davon gehört haben. Und es an sich wahrscheinlich zustimmen würden. Aber dass dieses Wissen nicht genug war, das war wirklich offensichtlich. Wissen allein reicht nicht aus. Das sage ich euch dann nachher. Was ich immer wieder feststelle, wenn wir über dieses Gebot reden, zu klauen, zu stehlen, ist, dass man sich so ziemlich schnell in so Einzelfragen verfährt. Das heißt, ja, wenn das und das passiert, dann ist das so. Oder wenn das und jenes passiert, wie ist das denn? Und man versucht, okay, wo ist es okay, das zu nehmen, wo ist es nicht okay? Und wenn ich solche Gespräche meine, weil ich denke, das ist nicht der Sinn der Sache. Wenn wir über diese Gebote reden und wir versuchen, alles herauszufinden, dann tun wir eigentlich genau das, was die Pharisäer getan haben. Die wollen sicher sein und sie haben für jedes Gebot möglichst viele, viele, viele Regeln, damit sie wissen konnten, dass sie sicher sind. Und dadurch, dass ich auf mein Verhalten schaue, ist erstens äußerlich, zweitens ist das eigentlich gesetzlich. Es hängt von mir ab. Gott und seinen Sohn Jesus sondern die wollen viel mehr als das, was wir oft daraus machen. Und so will ich heute dieses Gebot, da will ich ein bisschen auf die Grundhaltung kommen, die Gott wichtig ist, die Gott ja in seinem Wesen wirklich wesentlich ist. Und so habe ich so ein bisschen durch die Bibel geschaut, was alles zu diesem Thema gibt. Im Gesetz Mose natürlich gibt es sehr viel, weil viele Regeln waren für das Volk Israel, wie sie sich als Volk untereinander verhalten. Unter diesem Gebot fiel interessanterweise dieses Verbot. 5. Mose 24 wird jemand ertappt, dass er einen von seinen Brüdern unter den Söhnen Israels stiehlt und ihn zum Sklaven macht und ihn verkauft. So soll jener Dieb sterben. Was wir als Entführung nennen würden oder was, die sagen einfach, sie haben ihn geklaut, sie haben ihn gestohlen. Ja. Und wenn wir auch in dem Gesetz schauen, denn oft ist es so, sie haben geregelt, wenn jemand etwas klaut und erwischt wird, dann soll man es ersetzen. Und zwar gleichwertig. Ja. Das heißt, du klaust nicht ein gesundes Schaf und gibst ihm zurück ein krankes. Ja. Andererseits, diese Gedanke war das, die Gerechtigkeit, das Gerechte. Ja. Wenn jemand von dir was klaut, das gibt dir nicht das Recht, 10 Sachen von ihm zu klauen oder zurückzuholen, was damals oft öfters passiert ist. Beim Gesetz der Stärke. In so viele Bereiche des Lebens wurde immer wieder angesprochen. Hier unter diesem Gebot kamen diese Worte aus 5. Mose 26, ab Vers 13. Du sollst in deinem Beutel nicht zweierlei Gewichtsteine haben, große und kleine. In deinem Haus soll nicht zweierlei Hohlmaß sein, großes und kleines. Du sollst volles und rechtes Gewicht und volles und rechtes Hohlmaß haben, damit du lange lebst in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, gibt. Denn jeder, der so etwas tut, ist dem Herrn, deinem Gott, ein Gräuel, jeder, der Unrecht tut. Dein Geschäft soll nicht dadurch bestimmt werden, dass du Dinge von anderen nimmst, die dir nicht gehören. Und dazu gehört natürlich auch, dass man, ich sage mal, schummelt hier. Es gab viele andere Dinge, die angesprochen wurden, viele andere Situationen. Aber diese Situationen und Verbote behandeln nicht das, was eigentlich dahinter steckt. Und das ist auch in dem Beispiel, was ich am Anfang erwähnt habe. Das Problem mit diesem Gebot und vielen anderen Geboten ist das Herz, ist meine innere Haltung. Und was die richtige Haltung ist, das traf Jesus in ein paar kurzen Worten, hat er wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Und interessanterweise sind das Worte von ihm, die nicht in den Evangelien zu finden sind, sondern die Paulus zitiert. In Apostelgeschichte 20 trifft sich Paulus mit den Ältesten von Ephesus. Die Älteste von Ephesus kannte er, hat lange da gelebt. Aber er weiß oder glaubt, dass sie den nicht mehr sehen werden. So macht er eine Abschiedsrede und hat wirklich das Wesentliche betont, in dem, was, also er hat sich vor Gefahren gewarnt, die von außen kommen können, Menschen, die auf die Gemeinde einwirken wollen. Er hat sich vor Gefahren gewarnt, die auch in der Gemeinde entstehen können, wenn Menschen einfach anfangen, verrückte Ideen zu glauben und zu vertreten. Er hat betont, wie wichtig es ist, an Gottes Wort festzuhalten. Er hat auch betont, dass er in seiner Lehre und Verhalten, das war ein Vorbild für sie. Er sagt folgende Worte dann am Ende. Mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir Arbeit und Mühe nicht scheuen dürfen. Denn dann können wir den Bedürftigen helfen, wie es unsere Aufgabe ist. Denkt immer an die Worte, die Jesus, der Herr, selbst gesagt hat. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Geben ist seliger als Nehmen, sagt eine andere Übersetzung. In all diesen Geboten und Verboten im Alten Testament sehen wir, dass das Problem vor allem darin liegt, dass der Mensch zuerst an sich denkt. Stehlen, betrügen und all das, das beruht darauf, dass es im Vordergrund steht, ich will das für mich nehmen, ich will für mich Sicherheit haben oder gewinnen. Das alles will ich für mich. Das Ego steht im Mittelpunkt. Dabei würde ich das nicht unbedingt auf Geld oder Sachen beschränken. Denn diese Grundhaltung betrifft viele Bereiche unseres Lebens. Es kann sich auch ausdrücken mit Worten wie, wenn du sagst, was habe ich davon, dass ich dies oder jenes tue? Es geht nicht dann nur um Geben, sondern ich will was haben davon. Für die meisten Menschen, wenn sie nichts davon haben, dann wollen sie nichts damit zu tun haben. Das ist der Gedanke dahinter. Oder wie ich manchmal sehe bei Einladungen, da habe ich mit einer Frau gesprochen, die sauer war, weil sie eine Nachbarin eingeladen hat. Die Nachbarin hat sie nicht zurück eingeladen. Und sie war sauer. Und ich auch sage, Moment, du wolltest ihr Gesellschaft geben, etwas geben. Was du jetzt sagst, ist ein Tausch, das ist ein Geschäft. Ich lade dich ein, du lädst mich ein. Ja, wo ist da? Ja, da ist dieses Nehmen auch mit drin. Dieser Gedanke. Und dann ganz, was auch passiert, ist eben, dass wir in die Gefahr kommen können, die Ehre zu klauen. Dass wir Ehre nehmen für Dinge, die wir nicht getan haben. Das steckt auch dahinter. Wir nehmen etwas für uns, weil wir da Anerkennung bekommen. Das Problem ist sehr groß in vielen Teilen der Gesellschaft. In all diesen Sachen ist der Gedanke dahinter, ich will etwas für mich. Aber für Jesus gilt das Gegenteil. Bei ihm sagt er, darauf kommt es an, das Geben, nicht das Nehmen. Und das Geben ist vor allem ein Ausdruck seiner Liebe und deshalb ist es für ihn so wichtig, das Geben. Denk dran, Johannes 3,16, was sagt er? Ja? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Seine Liebe bewegt ihn zum Geben. Das ist die Verbindung. Und Jesus selbst, was er in Lukas 4, er kommt in die Synagoge von Nazareth und man kann das in Lukas 4, Vers 14 lesen. Ich will es nicht alles lesen jetzt, aber er kam und er zitierte eine Stelle aus Jesaja über den Messias. Wie der Messias kommen soll, um den Armen die frohe Botschaft zu geben. Um Gefangenen die Botschaft der Befreiung zu geben. Um Blinden ihr Augenlicht wiederzugeben. Um Armen und Unterdrückten Freiheit zu geben. Geben war praktisch der Ausdruck von seinem Auftrag als Messias. Und Jesus setzte sich, nachdem er es gelesen hatte, und sagte, heute ist es in Erfüllung gegangen. Es liegt in dem Wesen von Jesus, in dem Wesen von Gott, dass Liebe da ist und aus diesem Liebe heraus wollen sie geben. Aus der Gnade heraus wollen sie geben. Denn das ist eigentlich Gnade. Ich gebe etwas, obwohl die Person das nicht verdient hat. Das ist die Definition von dem Evangelium, von der frohen Botschaft. Ist, dass wir ein Geschenk bekommen von Gott. Und weil er das bekommen hat, dann sagt er, ja, die Leute, die es annehmen, lasst uns auch diese Haltung annehmen, die dahinter steckt. Aus Liebe zu den anderen etwas zu geben, nicht zu nehmen. Diese Haltung soll der Vergangenheit angehören. Es war interessant in Paulus. Paulus Brief an die Korinther. Der Korinth war eine Stadt, die wirklich, man sagt Hafenstadt. Alles war schlecht. Wenn man Hafenstädte sind, war dort. Und dort haben sie wirklich ganz großartig Menschen zum Glauben gekommen. Und Paulus in seinem ersten Brief in Kapitel 6 listet er Dinge auf, die nicht zu Gottes Reich gehören, wie Götzendienst, wie das Rauben, Stehlen, Klauen, wie Ehebrecher, wie Habgierige und viele andere Dinge. Und dann sagt er, das hat keinen Platz im Reich Gottes. Und dann anschließend dachte er, und das sind manche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus, durch den Geist unseres Gottes. Der Schritt hin zu Jesus, die Umkehr, heißt, ich wende mich ab von diesem Gedanken, dass ich für mich was hole und wende mich hin zu Gott, der mir alles gibt und mich bitte auch, das weiterzugeben, was ich bekommen habe. Und das Problem, was Paulus ansprach in Korinth, ist, dass manche es nicht kapiert haben. Manche haben gedacht, ich kann ein Geschenk annehmen und dann einfach annehmen, 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 weiter annehmen. Ich sage, Moment mal. Leben im Reich Gottes heißt Leben ihm entsprechend. Nach seinem Willen. Ein neues Leben. Sein Geist in uns gibt uns die Kraft, dieses andere Leben anzunehmen. Wir müssen nicht für uns nehmen, wir müssen nicht diese Sicherheit haben, denn er ist unsere Sicherheit. So kann Paulus ganz praktisch in Epheserbrief sagen, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Das hat er in Apostelgeschichte 20 auch gesagt. Ein Ziel unseres Arbeitens ist nicht nur, dass wir unsere Rechnung bezahlen können. Nicht nur, dass wir ein bisschen was an die Seite legen können. Nicht schlecht. Was er sagt ist, es soll auch ein Ziel sein, dass wir anders weitergeben können. Dass wir anderen Menschen helfen können. Es gibt Menschen, die wirklich Hilfe bedürfen, brauchen. Und wir sollen immer in der Lage sein, das zu tun. Dazu gehört natürlich viel Weisheit, wie wir das tun. Aber dass wir das tun, das soll im Grunde genommen eine Selbstverständlichkeit sein. Gott will, dass wir aus Liebe zu anderen, aus Dankbarkeit zu Gott, das mit weitergeben, was wir bekommen haben. Mit anderen teilen, was wir, womit wir gesegnet sind. Ich denke, ich habe hier lang genug gelebt, zu wissen, diese Gesellschaft fördert nicht unbedingt gerade ein großzügiges Geben. Man hört sehr oft davon, dass man ein Recht auf diese oder jenes hat. Wenn man ein Recht auf etwas hat, das heißt, man bekommt etwas. Ich habe ein Recht auf diese Stelle oder auf das. Es gibt eine sehr starke Betonung auf Sicherheit. Warum haben die Versicherungen so ein gutes Geschäft? Weil sie darauf, auf diesen Wunsch nach Sicherheit bauen. Und wir können sogar in die Lage kommen, ich kenne das selbst, dass wir damit kämpfen, dass wir unbewusst Dinge aussuchen, wo wir Dinge bekommen können, dass wir ein bisschen sicherer leben können, dass wir ein bisschen mehr Geld haben und so weiter. Und unser Denken dreht sich darum, nicht darum zu schauen, wo wir Gott mich gebrauchen, um anderen Menschen zu segnen. Ich kenne das allzu gut. Wo man sich eher versucht, was rauszuholen. Aber meine Einstellung hat sich geändert, indem Gott mir eine ein Vers zeigte und ich da am Stelle gelesen und ich habe mir gedacht, Gott spricht zu mir. Das ist in Lukas 6, Vers 38. Geht und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird euch in den Schoß drücken. Ein reichliches Maß, bis an den Rand gefüllt, überfließen. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. In diesem Zusammenhang, in der Stelle Lukas 6, geht es auch darum, dass man andere nicht verurteilt. Das heißt, ein Urteil über andere spricht. Und hier ist in diesem Zusammenhang auch, dass man anderen auch Gnade geben kann und nicht verurteilen kann, anstatt zu verurteilen. Aber das Prinzip ist, war hier für mich klar, wenn wir geben, werden wir empfangen. Wenn wir geben, werden wir empfangen. Gebt und es wird euch gegeben werden. Und ich vertraue darauf, dass Gott, dass Jesus das versprochen hat und das so stimmt. Die Sache ist, dass, ich meine, Gott kennt unser Herz und wenn wir anfangen zu sagen, okay, jetzt werde ich geben, damit ich was von Gott bekommen kann. Also, da denke ich mal, also ich höre Leute sagen, sogar predigen, gib was und dann wirst du von Gott was bekommen. Und hallo, Gott kennt dein Herz. Willst du ihn irgendwie eins auswischen, dass er es nicht merkt? Aber es ist einfach eine Tatsache, wenn wir geben, wird Gott dafür sorgen, dass wir keinen Mangel leiden. Was ist der erste Satz im Psalm 23? Danke. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nicht mangeln. Glaubt ihr das? Mir wird nicht. Also ich kann geben, denn Gott wird dafür sorgen, dass ich keinen Mangel habe. Das ist ein Grundsatz. Unabhängig davon, er hat die Aufgabe dafür zu sorgen, wie wir es bekommen oder was wir bekommen und in welcher Art und Weise, was auch immer, er weiß, was wir brauchen. Und so lösen wir uns ganz grundsätzlich, bitte, das sage ich mir immer wieder, von diesem Gedanken, was ich bekommen kann. Gott ist dafür zuständig, bitteschön. Wir sollen nicht, also verstehe mich nicht falsch, wir sollen nicht unverantwortlich sein mit unserem Geld. Aber wir sollen uns wirklich davon lösen, dass wir so drauf schauen, dass ich bloß genug habe für dies oder jenes oder was auch immer. Und anfangen, knauserig zu werden. Ich war, vor 2 Jahren war das, in Kenia. Das öffnet einem die Augen. Sie kommen mit sehr wenig aus, aber haben eine Freude am Leben, die ich hier selten sehe. Gott will, dass unser Herz diese Haltung des Nehmens verschwindet und dass wir einfach diese Haltung des Gebens, ich will geben, weil Gott ein Geber ist. Und Gott ist der größte Geber. Wir geben, weil wir in Liebe sehen, dass ein anderes braucht, jemand anderes es braucht und wir aus Gnade handeln wollen, ohne zu denken, was kann diese Person mir zu bieten. Wir geben, weil Gott gegeben hat. Wir lieben, weil Gott geliebt hat. Weil Gott liebt. Und wenn du merkst, in dir, ich meine, das ist immer wieder ein Reflektieren, was ist in meiner Seele, was ist in meinem Herzen. Wenn du merkst in dir, dass dieses anfängt, so ein bisschen dieses Rechnen oder Abberechnen oder ja, was kriege ich und diese Gedanken, dann zitiert ihr Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er gab. Er gab. Weil er gab, können wir geben, dürfen wir geben. Das soll uns auch als Kinder Gottes auszeichnen, dass wir großzügig sind in unserem Leben. Beten wir zusammen. Großer Vater, danke, dass du ja so viel gegeben hast, vor allem deinen einzigen Sohn, damit wir so viel bekommen können. Und wir haben so viel von dir bekommen. Vergib uns, Herr, wenn wir so einen Kleinglauben haben, das meint, dass wir irgendwas packen müssen oder für uns selbst behalten müssen, dass wir nicht in der Liebe leben, die du vorgelebt hast. Danke für die Gnade, für deine Gnade zu uns. Öffne unsere Augen, damit wir sehen können, wie du durch uns auch geben wirst in diese Woche. Du bist groß, du bist Gott. Wir loben und preisen dich für all das, was wir von dir bekommen. Amen. So gehe heute in der Gewissheit, dass du mehr bekommen hast, als du je geben kannst. Mit offenen Augen für das, wo Gott dich gebrauchen will. Aus großzügiger Gebe. Wir laden alle ein, anschließend wir haben Kekse und Kaffee da hinten. Wir bitten, auf die Abstandsregeln zu achten, auch einen Mundschutz zu tragen, eine Bitte. Wenn ihr drinnen seid, wenn der Abstand nicht da ist, könnt ihr euch entweder drinnen aufhalten mit Abstand oder auch draußen, wenn es nicht zu warm ist. Und euch Gottes Segen für die Woche. So. So, ich zeige euch, wer alles da ist. Ciao. Bis nachher.